ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Stelle fest, meine Aufnahme aufnahmt. Brav.
Okay.
Und dann legen wir los, oder?
Ja. Warum nicht?
Sehr gut. Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute so eine etwas andere Folge Back to Basics. Ich glaube, wir hatten es erst in der Back to Basics Serie und dann ist uns aufgefallen, naja, aber eigentlich passt es da nicht rein. Mhm. Aber trotzdem mal so ein bisschen Grundlegendes, ne, so, und reden heute über Genre, was sich ja auch so ein bisschen nahtlos einreiht in unsere Tropes-Folge von vor 3, 4, wie auch immer, vielen Wochen.
Die vorletzte
Folge. Ja, wo wir ja auch irgendwie sehr über grundlegende Bausteine von Geschichten gesprochen haben. Generisches quasi, haben wir gerade schon, den schlechten Witz habe ich eben schon in der Vorbesprechung gemacht, aber ich wollte ihn nochmal aufnehmen.
Ist okay, ich verzeihe dir.
Das ist schön. Und einfach mal so ein bisschen Kaffeeklatsch zum Thema Genre. Also zum einen, ne, was ist das überhaupt? Wobei, ich glaube, die meisten Leute wissen ungefähr, was das ist, aber was sind so die Stolpersteine bei der Einordnung von Genre oder was passiert, wenn man wie ich ist und ständig irgendwas fabriziert, was eigentlich in kein Genre wirklich gut reinpasst? Und was sind die Vor- und Nachteile, sich daran zu orientieren? Und so, einfach mal so ein bisschen entspannt, ne? Es ist Sommer, es ist warm, wir sind einfach mal alle so ein bisschen chillaxed.
Genau.
Behaupte ich jetzt einfach mal.
Ja, aber dann sag doch mal, was ist ein Genre?
Soll ich wieder den Literaturwissenschaftler raushängen lassen?
Ja.
Also ein Genre, wir haben das eben in der Vorbesprechung schon so ein bisschen hin und her geworfen, wie man das am besten definiert. Und ich denke, es ist tatsächlich so, dass man es als Oberkategorie für Geschichten definiert. Also es ist quasi für den größeren Kontext einer Geschichte das, was die Tropes für Plotpunkte und kürzere Handlungselemente halt irgendwie sind. Mhm. Einfach so generische Bausteine oder Oberkategorien, auf die man sich irgendwann geeinigt hat.
Ja, Sammlungen von Tropes, das, ne?
Ja, genau, auch Sammlungen von Tropes, auf die man sich, da, ne, wo man sich irgendwann auf diese Oberkategorisierungen und Unterkategorisierungen, da kommen wir gleich noch zu, irgendwie so ein bisschen geeinigt hat, um, und das ist vielleicht das Wichtige daran, um es Lesenden einfacher zu machen, die Geschichte einzuordnen.
Genau.
Also,
beziehungsweise glaube, halt die Geschichte zu finden, die man gerne lesen möchte. Oder Geschichten zu meiden, genau, von denen man weiß, die sind nicht so mein Ding.
Ja, oder vielleicht auch einfach so für das Erwartungsmanagement. Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding. Und das fehlt mir immer so ein bisschen, wenn in schreibenden Communities halt irgendwie über Genre diskutiert wird, fehlt mir immer so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass das nicht für dich an sich gemacht wurde, diese Oberkategorien, sondern dass das tatsächlich Dinge sind, die der Buchhandel mehr oder weniger entwickelt hat, um es, ne, dem Publikum einfacher zu machen, Dinge zu finden, Erwartungen irgendwie zu entwickeln, was sie da gleich lesen werden oder vielleicht auch nicht.
Ja, zielgruppenspezifisch zu arbeiten.
Genau, und dementsprechend, dass für dich als schreibende Person halt nur insofern wichtig ist, als dass du mit der richtigen Einsortierung deiner Geschichte in ein Genre natürlich deine Chancen erhöhst, deine Geschichte in die Hände des richtigen Publikums zu bringen.
Ja, genau. Aber erzähl doch nochmal, wie das war, als du endlich akzeptiert hast, dass der Rosenfriedhof Historical Drama ist und nicht Romance.
Ja, das habe ich ja in der Misconceptions-Folge, bin ich da ja schon drauf rumgeritten, dass mein kleines, herzallerliebst, naives Ichlein irgendwie der Meinung war, dass alles, was einen Romance-B-Plot hat, muss zwangsläufig eine Romance sein. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie ich zu dieser Einschätzung gelangt bin. Man könnte jetzt meinen, vielleicht habe ich einfach keine Bücher gelesen zu dem Zeitpunkt. Das stimmt eigentlich gar nicht.
Aber keine Romance gelesen, sodass dir der Unterschied hätte auffallen können.
Ja, vielleicht, oder ja, aber man fragt sich ja trotzdem, wie konnte ich der Meinung sein, dass 100% der Sachen, die ich lese, irgendwie Romance sind, weil 100% der Sachen, die ich gelesen habe, hatten halt irgendwie so einen Romance-Plot.
Selbst die Karl-May-Bücher.
Ja, die versuche ich zu verdrängen, keine Ahnung. so problematic. Lass uns nicht darüber reden. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu dieser Einschätzung kam.
Ist ja auch egal. Aber jetzt ist alles besser.
Und irgendwann habe ich dann einsehen müssen, dass tatsächlich zumindest, was die Erwartungshaltungen der Leserschaft angeht, dass schon nicht ganz verkehrt ist zu sagen, dass zum Beispiel Romeo und Julia auch nicht wirklich eine Romance ist, weil am Ende halt alle sterben und das eigentlich nicht das ist, was passieren sollte. Also zumindest in der westlich geprägten Romance. Es gibt so ein ganzes Love-Suicide-Trope-Ding in japanischen Geschichten, aber das ist noch eine andere Geschichte und muss ein anderes Mal erzählt werden. Aber es geht ja auch in meiner Geschichte nicht um Love-Suicide, sondern die Leute sterben halt einfach auf alle möglichen grausamen und weniger grausamen Weisen. Und ja.
Niemand ist am Ende glücklich mit irgendjemand anderem zusammen.
Naja, ja, in der Rahmenhandlung halt dann doch schon wieder auch. Also von daher ist es halt schwierig. Ich habe eine schwierige Beziehung zu Genre. Das war immer so und ist wahrscheinlich auch irgendwie mein Brand, das sich etabliert hat. Ja, aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, ja, nee, also eigentlich geht es 95% der Zeit, geht es halt um Frauen, die mit anderen Frauen befreundet sind und dass die halt zufällig auch Typen haben, mit denen sie zusammen sind, ist eigentlich eher so ein Nebenschauplatz. Und daher ist es wahrscheinlich fatal, wenn jemand tatsächlich eine fokussierte, haupthandlungsstrangliche Liebesgeschichte lesen will, wenn er mein Buch in die Hand nimmt, weil das wird nicht das sein, was er bekommt. Genau. Und dann ist man halt schon mal enttäuscht. Und das kenne ich selber von mir, wenn ich Bücher habe, die halt, von denen ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen eine falsche Erwartungshaltung entwickle, dann habe ich schon mal größere Probleme über die Enttäuschung dieser Erwartungshaltung hinwegzusehen und bemühe mich dann zwar, dem Buch trotzdem eine faire Chance zu geben, aber es ist halt schwierig.
Genau, und manch einer gibt dann gerne mal einen Stern oder nur zwei Sterne und ist irgendwie wütend auf die Autorin, obwohl es der Verlag ist, der das da eingeordnet hat. Und
irgendwie, das ist noch eine ganz andere Geschichte.
Genau, also Genre ist so ein bisschen so eine Geißel des Marketing, beziehungsweise eine von den Strängen an der Geißel des Marketing ist Genre. Und deshalb ist das wichtig, wenn man ein Buch denn irgendwie auf einen Markt werfen möchte und gute Chancen haben möchte, dass die Leute, denen das Buch gefallen wird, das Buch dann auch finden können.
Und ja, beziehungsweise, ich meine, es kann ja sogar sein, dass selbst wenn man sich aus dem neoliberalen Kapitalismus-Moloch irgendwie raushalten will mit seinen Geschichten, das weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Selbst wenn ich meine Geschichten online in irgendwelchen Wattpad oder Fanfiction-Foren halt irgendwie posten will, muss ich wahrscheinlich trotzdem vorher eine Oberkategorie auswählen, oder?
Ja, das kommt drauf an. Also in Fanfiction gibt's nochmal ganz eigene Untergenre und Kategorien irgendwie in die Geschichte eingeordnet wird. Aber das hatte ich jetzt unter Markt auch zusammengefasst. Also das war jetzt gar nicht so der geldorientierte Markt, sondern einfach der Markt an Leuten, die gerne etwas lesen wollen. So.
Okay. Ist das vielleicht trotzdem gut, dass wir das da nochmal spezifiziert haben, weil ich halt dachte, ne, wenn man sich jetzt denkt, haha, ich will es ja nur online irgendwo hochladen, also auch dann kommt man wahrscheinlich nicht darum herum, sich so ein paar Gedanken zu machen über die Kategorisierung.
Ja, da ist man sogar noch mehr gezwungen, weil wenn man hochladen will, muss man seine, zumindest auf Wattpad ist das so, dass die dann diese Geschichte wird nur wirklich suchbar, wenn du Tags hinzufügst. Und diese Tags sind halt so mehr oder weniger fein granulare Genrebezeichnungen.
Und Tags wären auch teilweise schon Trope-Bezeichnungen.
Ja, Tags, da kannst du es halt in Genre einordnen, aber auch in unter Tropes, die auftauchen, zu welchem Fandom die Geschichte gehört und sowas. Und ja, da kommst du also noch weniger drum rum, denke ich mal, als wenn du es irgendwie, ich meine, gut, wenn du es auf Amazon hochladen willst, musst du, glaube ich, auch irgendwie Genre auswählen. Also du wirst im Grunde, sofern du das nicht auf deiner ganz ureigenen Plattform veröffentlichst oder irgendwie eine andere Plattform zweckentfremdest oder es nur zum Beispiel in Foren postest, wirst du dazu gezwungen, dir über Genre Gedanken zu machen. Und da kommt dann natürlich die Frage, ja, wie ordne ich denn meine Geschichte einem Genre zu? Beziehungsweise dann die verwandte Frage, obwohl, das ist eine sehr verwandte Frage, weil wenn ich denn auf Genre schreiben möchte, weil ich aus welchem Grund auch immer möchte ich jetzt gerne einen Psychothriller schreiben, der Leuten gefällt, die gerne Psychothriller lesen. Und ja, muss man halt, da ist
wie mache
die
ich
Frage,
das dann?
Wie mache ich das dann? Und es ist eigentlich ist es derselbe Prozess, nur umgekehrt. Weil wenn du deine Geschichte einordnen willst, dann ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich meine, ich habe jetzt endgültig akzeptiert, dass das Prinzip der Schönheit ist eine Slow Burn Romance. Es dauert bis zum letzten Akt und ganz am Schluss ist erst irgendwie so tatsächlich romanziges Zeug, aber ja gut, Slow Burn, dafür gibt es diese Unterkategorie, bedeutet halt, entwickelt sich ganz, 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 ganz langsam und alle sitzen da und kauen auf den Fingernägeln, weil sie kaum erwarten können, dass sich die Leute endlich ineinander verknallen oder sowas. Ne, wenn du einordnen willst, ist es halt sinnvoll zu gucken, okay, was passiert denn in meiner Geschichte? Welche Tropes sind da denn drin? Und da ist es halt wichtig zu wissen, Tropes, wie aus unserer Tropes-Folge raus halt, Trope ist erstmal eine völlig wertfreie Bezeichnung. Und zu einem Klischee oder abgedroschen oder langweilig wird es erst, wenn man es nicht gut macht. Beziehungsweise wenn man es halt genau so macht, wie es schon tausendmal gemacht worden ist, in derselben Kombination. Und natürlich gibt es auch dafür immer einen Markt. Du hast ganz viele Leute da draußen, die im Grunde die immer gleiche Geschichte mit der immer gleichen Konstellation, der immer gleichen Tropes lesen, weil diese Tropes finden sie einfach befriedigend, das macht ihnen Spaß, das finden sie toll, da geben sie Geld für aus, da werden Karrieren drauf basiert. Also, ne, das... Da würde ich jetzt einen ganzen Zweig des Buchmarktes und einen ganzen Zweig der Leser-Community, glaube ich, ungerechtfertigt dissen, wenn ich irgendwie zu sehr auf Klischees rumhacke, was ich nicht möchte. Und so, ja. Aber Leute, die halt dann nicht so sehr auf diese Tropes stehen oder die lieber Innovation wollen, finden das dann halt langweilig. So, aber ja, halt gucken, welche Tropes sind in der Geschichte drin. Und das ist, wenn man von Tropes überhaupt gar keine Ahnung hat, ist das natürlich schwierig. Aber andererseits ist es so, dass man wahrscheinlich schon auch so ein bisschen das schreibt, was man selber gerne liest oder das schreibt, was einem selber Spaß macht. Und da muss man dann halt so ein bisschen recherchieren und rumgucken, um zu finden, in welches Genre das eigentlich ist, wenn man es selber noch nicht weiß. Da guckt man dann halt, okay, was in meiner Geschichte passiert, die ich geschrieben habe, sowas Ähnliches passiert auch in diesem, jenem, welchem Buch. Und dann schaust du auf einer, entweder in deiner Leihbibliothek, gibt es sowas noch?
In ja, deiner, sowas gibt es tatsächlich noch.
Ja, in der Leihbibliothek nach, ja, das war jetzt ein Witz. In der Leihbibliothek nach, du kannst auf Goodreads nachgucken oder auf Lovely Books, da sind, glaube ich, auch Genres mit angegeben, ja. Und siehst dann halt, okay, dieses Buch gehört zu diesem Genre, jenes Buch gehört zu jenem Genre, und dann werden dir wahrscheinlich auch, ich gehe mal davon aus, dass kaum jemand, der genug liest, um irgendwie schreiben zu wollen, gar keine Vorstellung davon hat, was ein Genre ist und was für ein Genre ihnen gefällt und so. Aber da kannst du dann
halt... Das denke ich halt auch. Also prinzipiell ist es halt immer so, also bei mir ist es halt immer so, dass ich lustigerweise meistens beschließe, in eigentlich Genre zu schreiben, die ich selber gar nicht gerne lese. Das war bei Fantasy so, das war bei der Versammlung bei Krimi so. Sind Genre, die ich eigentlich selber gar nicht lese. Womit ich mir natürlich so ein bisschen zumindest marketingtechnisch selber in den Fuß schieße, weil ich dadurch natürlich Geschichten produziere, die nicht sehr typisch für diese Genre sind.
Ja.
Weswegen dann wieder mein Problem mit dem Genre zum Tragen kommt. Dass es dann halt irgendwann so ein komischer Mischmasch wird. Aus Dingen, die mir gefallen, aber die theoretisch halt irgendwie genug Plotpunkte mit dem Krimi gemeinsam haben, um jetzt mal bei der Versammlung zu bleiben, weil das halt am einfachsten ist. Das ist das Paradebeispiel meines Genre-Unvermögens quasi. Aber ja, ist halt so, ne? Also wenn ich tatsächlich mit der Einstellung an ein Projekt herangehen wollte, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht einfach nur eine Geschichte schreiben, die irgendwie so ein paar Krimi-Plotpunkte hat, aber ansonsten was ist, das ich gerne lese, obwohl ich traditionelle Krimis eigentlich gar nicht mag, sondern mir jetzt denken würde, okay, aus irgendwelchen Gründen, und es kann ja sehr viele gute Gründe geben, ne, Ausschreibungen zum Beispiel sind halt oft irgendwie auch an gewisse Genre oder Tropes oder sowas gebunden, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will mich jetzt auf diese Ausschreibung bewerben. Mit einer Geschichte. Und diese Ausschreibung ist halt für, bleiben wir mal bei dem Beispiel, für Psychothriller. So. Und ich habe vorher eigentlich noch nie sowas geschrieben. Ich habe aber da Bock drauf. Kann ja mal passieren.
Ja.
Dann würde ich denken, ja, müsste ich wahrscheinlich relativ viel Recherche erstmal betreiben, um halt so ein paar Tropes zu finden, die halt bei Psychothrillern normalerweise vorkommen. Also bei Romance zum Beispiel ist es halt so dieser Fallstrick in Anführungsstrichen, dass 99,9% der Romance-Lesenden erwarten halt irgendwie ein happily ever after oder zumindest so ein happy for now Ende. Das heißt also, Romeo und Julia mit alle sterben am Ende wäre halt irgendwie wahrscheinlich bei so einer Ausschreibung, und wenn ich versuchen würde, auf Romance-Erwartungshaltungen zu schreiben, wäre halt zum Scheitern verurteilt. Dasselbe kann man ja für Psychothriller auch machen. Ich müsste mich halt damit beschäftigen, was sind so die gängigen Plotpunkte?
Ja, vor allem, was sind so Dinge, ohne die das nicht auskommt? Also was ist quasi Genre definierend? Was sind die Dinge, die sind nicht verhandelbar? Weil wenn du ein Pferd haben willst und das ist aber ein Tier, das hat Krallen, dann ist das kein Pferd. Pferde haben Hufe. Ein Pferd, das keine Hufe hat, sondern Krallen, ist per Definition kein Pferd. Und eben eine Romance, bei der am Ende alle tot sind, ist keine Romance, sondern ein Liebesdrama. Und genau, und ja, wie findet man das am besten raus? Indem man auf der Wikipedia nachguckt, was da unter Psychothriller steht. Oder auf tropes.org geht, und das ist natürlich jetzt nur auf Englisch. Da ist man wieder überaus privilegiert, wenn man des Englischen mächtig ist.
Ich glaube aber, so Genreübersichten und sowas gibt es mit Sicherheit auch auf Deutsch.
Ja, okay.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Naja, ich meine, Wikipedia, unter Umständen ist es da aus Gründen der Relevanz wieder rausgelöscht worden.
Die deutsche Wiki, lass uns nicht darüber reden.
Deutsch.
Aber man könnte natürlich auch so ein bisschen intuitiver rangehen und sich vielleicht irgendwie detaillierte Inhaltszusammenfassungen von so 20 beliebten Psychothrillern einfach mal unternehmen und mal gucken, was sie denn so gemeinsam haben. Wäre ja vielleicht auch spannend. Mhm. Also so würde ich das, glaube ich, machen, weil ich halt prinzipiell eher so ein intuitiver Mensch bin, der halt irgendwie so selber seine Sachen irgendwie rausfummeln will, auch wenn das oft nicht so erfolgreich ist, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, so würde ich das machen. Ich würde vielleicht nicht die 20 Bücher komplett lesen wollen erstmal, das ist vielleicht ein bisschen too much, mhm. aber zumindest mal zu gucken, was halt so,
na, es gibt
was,
ja,
was
es
sind
gibt
halt
ja
so
auch
die beliebten Bücher in diesem Genre und mal zu gucken, wovon handeln die denn und was sind ja. denn so, was sind denn so die Gemeinsamkeiten?
Ja, es gibt ja auch so genredefinierende Werke, beziehungsweise Werke, die ein Genre losgetreten haben. Das wäre jetzt bei der Sci-Fi, mhm. wäre das Frankenstein. Bei Krimis, ich weiß gar nicht, wann so der klassische Kriminalroman angefangen hat, ob das irgendwie schon vor Agatha Christie was war oder ob es
ja,
wieder so
aber
das losgetreten
also normalerweise, hat. Also normalerweise nennt man so die Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe, so Murder in Rue Morgue und sowas.
Okay.
Das sind halt so sehr frühe Krimi-Geschichten. Aber ich würde wahrscheinlich, würde ich mit Agatha Christie und sowas einsteigen, weil das halt so die ersten Namen sind, die halt wirklich in dem Genre wirklich groß geworden sind.
Genau, was man dabei im Hinterkopf behalten muss, ist, dass sich Genre immer weiterentwickeln. Das heißt,
ja.
Agatha Christie-Krimis würden heute wahrscheinlich nicht mehr so gelesen werden oder werden schon gelesen. Aber
oder vielleicht auch schon wieder. Es ist ja, Genre
ja,
entwickeln sich ja auch zyklisch. Das ist ja immer so ein bisschen
ja.
das Problem.
Ja, ja. Naja, ich meine, ne, wenn man
da
wieder
da kommen wir gleich bei den Vor- und Nachteilen noch zu,
aha.
wie man halt irgendwie so Zyklen errät und so.
Ja, vor allem, wenn man irgendwann ist der Punkt, wenn man originell sein will, dann nennt man sein Kind wieder wie seine Urgroßmutter. Ne?
Ja, genau.
Und so.
Ja, so, genau so funktioniert das auf dem Buchmarkt halt auch.
Genau, aber also, genredefinierende Bücher sind ja jetzt auch nicht unbedingt die, die das Genre zum ersten Mal angefangen haben, sondern auch moderne Bücher, die dafür stehen, wie das Genre heute aussieht. Also
ja.
da kriegt man, die zu lesen wäre schon ein bisschen sinnvoll. Und dann,
ja, und ja, vor allen Dingen auch, um sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, weil ne, so eine Oberkategorie wie Krimi bringt einen ja noch nicht so wirklich weiter.
Ja.
Sondern das Problem, beziehungsweise auch das Gute am Genre ist ja, dass es sehr viele Unterkategorien gibt,
aha.
in die man sich teilweise noch so ein bisschen weiter einsortieren kann. Ne? Also gerade so im Krimi-Bereich zum Beispiel, du kannst halt so düstere skandinavische Krimis machen.
Mhm.
Du kannst aber auch so cozy Crime machen. Das ist durchaus in Ordnung. Und das würde halt beides trotzdem noch unter Krimi fallen. In Fantasy ist es halt genauso. Du kannst halt Elfen und Zwerge machen und Magie und Drachen und so. Das ist völlig okay.
Mhm.
Du kannst aber auch Urban Fantasy machen, wo die Leute halt Motorrad fahren und Lederjacken tragen und trotzdem Magie wirken können.
Mhm.
Ich finde das prinzipiell immer ganz nett, weil, wie gesagt, es geht ja um das Erwartungsmanagement deines Publikums und nicht so sehr darum, dass man sich selber darüber den Kopf zerbricht, aber es ist halt, ne, das eine wird nicht passieren, wenn man das andere nicht tut, also man sollte sich selber den Kopf zerbrechen, damit die Lesenden es ein bisschen einfacher haben und das nicht tun. Ich frage mich manchmal, das war tatsächlich irgendwann mal eine Diskussion, die ich bei Twitter auch gesehen hatte, ob es nicht sinnvoll wäre für Buchmarketing beziehungsweise auch für Genre-Marketing, weil es ist halt hauptsächlich ein Marketing-Tool auch,
mhm.
nicht sinnvoll wäre, so ein bisschen aus der Fanfiction-Szene zu lernen und halt nicht nur Content-Warnungen für Bücher auszusprechen, sondern halt auch diese Trope-Tags
mhm.
für Bücher halt zu normalisieren.
Mhm.
Weil ich persönlich fänd das vielleicht sogar ganz lustig. Es gibt dann irgendwie immer wieder Leute, die sagen, ja, Spoiler, aber ich meine, wenn da halt irgendwie auf so einem Romance-Buch steht, Bisexual Love Triangle, das ist dann halt der Tag, dann weiß ich nicht, ist das dann ein Spoiler?
Sollte eigentlich schon aus dem Klappentext auch hervorgehen, weil das ja schon recht spezifisch ist und du willst spezifische Leute damit ansprechen. Ich denke mir, ein Problem würde werden bei so Tropes, dass, also wenn man jetzt mal so ein bisschen auf fanfiction.net und AO3 unterwegs ist, ist... Die Leute denken sich dann sehr gerne ihre eigenen Tags aus. Und das sind dann irgendwie zum Teil so lange, konfuse Sätze mit irgendwelchen Insider-Witzen und Akronymen und Abkürzungen und Slash-Ship-Dings, bla, wo man als Mensch, der mit dem Fandom nichts zu tun hat und irgendwie auch nicht die letzten zwei Staffeln der Serie gesehen hat oder sowas, da nicht mehr mitkommt. Also da ist dann wieder das Problem mit der Überspezifizität, die dann passieren könnten und das irgendwie dann zu idiosynkratisch wird, wo wir gerade schon bei den Fremdworten sind. Ja, aber an sich ist das. Aber ich habe auch den Eindruck, dass ich denke mir, da die Leute Trope mehr Bewusstsein für Tropes haben und mehr Bewusstsein davon, dass Tropes ein Genre ausmachen, beziehungsweise dass ein Genre halt einfach nur eine Sammlung von aufeinanderbezogenen Tropes ist, dass notwendigerweise in Klappentexten sehr viel die Tropes angesprochen werden, die in der Geschichte vorkommen. Beziehungsweise die Tropes, auf die Autorin Wert gelegt hat oder von denen die Autorin ausgeht, dass das Publikum darauf Wert legen wird. Also ich glaube, das wird sich von alleine regulieren, ohne dass man da keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal.
Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass diese Überlegung aufkam, weil es halt tatsächlich, es gibt so ein paar Genre und das sind halt vor allen Dingen die mit einem sehr großen Publikum, habe ich so das Gefühl. Also so Sachen wie Romance oder Fantasy und sowas, bei denen man das Gefühl hat, so das mit den Untergenre-Kategorien nimmt langsam Überhand. Also ne, du hast halt nicht nur Romance als Oberkategorie und dann hast du vielleicht irgendwie Hetero-Romance und Queer, sondern dann hast du auch noch irgendwie 95.000 andere Unterkategorien, in die man dann diese Geschichte dann irgendwie einpassen muss. Je nachdem, in welcher Konstellation die Charaktere zueinander stehen und welche Tropes da irgendwie verbracken werden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht für schreibende Menschen irgendwann so ein bisschen zu kompliziert wird, sich in diesem Untergenre-Wald zurechtzufinden und dass deswegen halt die Idee aufkam, so ja, kann ich das nicht einfach als Romance kategorisieren bei Amazon und dann mache ich da so ein paar Tags dahinter, nach denen man halt suchen kann und dann ist das vielleicht einfach, aber ja, ich weiß es nicht, ich kenne mich halt auch in Fanfiction-Foren und mit diesem Tagging-System halt überhaupt nicht aus, als dass ich da irgendwie eine qualifizierte Meinung zu hätte. Ich fand es halt nur eine interessante Idee, weil diese ganzen Unterkategorien im Bereich Genre sind schon teilweise so eine Wissenschaft für sich, wo man auch denken muss, aber wann ist es denn jetzt Dark Urban Fantasy und wann ist es denn Grim Dark Urban Fantasy und wann ist es Hope Punk Urban Fantasy und hä? Aha. So, und was ist, wenn meine Welt dunkel und fies ist, aber irgendwie sind die Leute trotzdem noch nicht komplett zynisch? Ist es dann irgendwie beides oder nicht oder wie? Also, ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich kann dieses Gefühl der Überforderung nachvollziehen. Sagen wir es so, ich kann dieses Bedürfnis nach einem einfacheren Kategorisierungssystem kann ich durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ob das Tagging-System da halt irgendwie so die Weisheit letzter Schluss ist, das...
Naja, aber ich denke mir, es ist halt einfach auch eine so große Vielfalt da, Das ist wie mit dem LGBTQIA-Plus-Akronym, das auch immer länger wird, wenn man halt einfach feststellt, außerhalb von Cishet ist eine so ungemein große Vielfalt, dass man eigentlich das gesamte Alphabet und dann irgendwie noch griechische Buchstaben und römische Ziffern braucht, um da wirklich alles abzubilden. Und dann kommt dann, ja, so ist das dann halt. Ist halt kompliziert. Ist halt so. Hm. Weinheit.
Ja, wenn das Leben leicht wäre, könnte jeder eins haben.
Genau, ja. Aber abgesehen von der Schwierigkeit irgendwie dann tatsächlich sich einem Genre zuzuordnen, beziehungsweise rauszufinden, was denn ein Genre oder wie das Genre, das man schreiben möchte, denn jetzt eigentlich funktioniert. Was sind denn die Vor- und Nachteile davon, wenn man auf Genre schreiben will, um mal hier irgendwie wieder so ein bisschen
zu kommen? Ja, zurück zum Thema zu kommen.
Genau.
Das tut mir leid.
Das ist völlig in Ordnung. Wir haben hier
war das jetzt eine Frage, die du dir selber beantworten wolltest oder sollte ich jetzt dazu was sagen?
Ich wollte jetzt, weil wir hier drei Unterpunkte zu diesem Thema haben, wollte ich kurz den ersten Unterpunkt anmerken, damit wir so ein bisschen, beziehungsweise ich lese die mal einfach alle drei vor oder hast du das Pfeil vor deinen Augen?
Mach du.
Ich mach mal, okay. Wir haben Publikum und Stil. Man muss Vorlieben erraten, Publikum überstreifen, das Problem der Authentizität und dann das Problem von Originalität, Innovation und Naivität. Nur um, dass wir es nochmal so ein bisschen aufsplitten, das Thema. Ja. Mhm. Ja, das Problem, wenn man auf ein Genre schreiben will, ist halt, okay, mit Genre ist es schon so, dass die ja existieren, weil sich rausgebildet hat, okay, diese Kombination von Tropes mögen Leute ganz gerne. Und dann gibt es Leute, die gehen und suchen spezifisch nach dieser Kombination von Tropes. Das heißt, wenn ich auf ein Genre schreibe, ist es so, dass da schon eine große Gruppe von Menschen existiert, die sagt, ja, das ist meine Vorliebe. Das möchte ich gerne lesen. Mhm. Aber es ist halt trotzdem so, dass man, wenn man dann rumkombiniert und schaut und eben nicht reproduzieren möchte, was irgendwie schon in 50.000-facher Ausführung in Buchregalen drinsteht, muss man halt erraten, was die Leute werden lesen wollen, wenn man auf Genre schreiben will, beziehungsweise wenn man sich seine eigene Nische im Genre raussuchen möchte und das tut, um für ein Publikum zu schreiben, eben um auf Leserschaft, um auf Buchverkäufe und sowas zu schreiben. Also das ist jetzt eine spezifische Form des Auf-Genre-Schreibens. und man kann natürlich auch, wenn man nicht auf Genre schreibt, kann man versuchen zu erraten, was wollen denn die Leute lesen? Und das ist in der einen Facebook-Gruppe, in der ich drin bin, kommt es immer schon mal wieder so, ja, was wollen Leute denn sowas und sowas und sowas lesen? Oder gefällt sowas den Leuten? Oder hatte jemand irgendwie gefragt, ja, wollen die Leute das denn überhaupt lesen, wenn ich in meiner Geschichte einen männlichen Charakter drin habe, der mal weint? Okay.
Kann man jetzt so pauschal nicht sagen, ne?
Kann man so pauschal nicht sagen, und das ist halt so eine Falle, in die man reinrennen kann mit Genre, dass man eben zu viel darüber nachdenkt, was denn jetzt die Leute lesen wollen und kann ich jetzt irgendwie dieses Trope mit jedem verbinden und auch das Gefühl einfach, dass ich muss jetzt dieses Trope da drin haben. Ich habe schon so oft darüber gerantet, aber diese eine Story, die so nett war und die war interessant und dann musste aber, weil es ist Romance und deshalb muss da jetzt Eifersuchtsdrama. Und dann passierte Eifersuchtsdrama und alles, was vorher so interessant war, auch nur interessiert nicht mehr. Die müssen jetzt irgendwie telefonieren und sich missverstehen und dann irgendwie rumschmollen und Mann, hat mich das angekotzt. Und Ja, so kann man sich halt, wenn man unbedingt auf Genre schreiben will, unter Umständen nicht für jeden. Es gibt sicher auch Leute, die da saßen und sich dachten, ach, diese ganze interessante, komplexe, emotional aufgeladene, identitätsfokussierte Hintergrundgeschichte interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Wann wird denn endlich mal jemand eifersüchtig? Kann natürlich auch sein, aber vielleicht ist meine Fantasie begrenzt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Und ja, ich meine, also, es gibt immer irgendwem, dem alles gefällt. Ne? Also das ist halt schon, deswegen kann man halt solche Fragen auch schwer pauschal beantworten, weil es gibt immer irgendwen,
ja,
der alles mag. Und es gibt immer irgendwen, der irgendwas nicht mag. Also genau. Von daher.
Aber du sitzt dann halt da und versuchst zu erraten, was wollen die Leute denn jetzt lesen, anstatt zu schreiben, was du tatsächlich schreiben willst? Und an dem Punkt geht es halt dann auch schon so ein bisschen in Authentizität rüber. Dann mache ich mal
kurz den positiven Punkt.
Ja.
Wenn das, weil ja, meine Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. So. Ich meine, der Vorteil, wenn man sich tatsächlich vorher mit so einem Zielgenre irgendwie beschäftigt, und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen scheinheilig aus meinem Mund, weil ich das nicht tue, aber ich kann das Prinzip nachvollziehen.
Aha.
So. Das ist halt genauso, wie ich nachvollziehen kann, dass es Leute gibt, die halt jedes Detail ihrer Geschichte outlinen, bevor sie schreiben.
Mhm.
Ich kann nachvollziehen, dass das seine Vorteile hat, ich kann es halt nur nicht. So, oder ich mag es halt nur nicht machen.
Ne? Mhm.
Und die Sache ist ja immer, also es gibt natürlich immer so die Leute, die sagen, ja, und ne, so recherchier vorher deine Zielgruppe und lese halt irgendwie 50 Bücher aus deiner gewählten Genre-Kategorie, damit du weißt, was die Leute lesen wollen, bla bla.
Mhm.
Obwohl ich eben gesagt habe, ich würde das wahrscheinlich auch so machen, zumindest um halt so Tropes zu recherchieren.
Mhm.
Ja, kann man machen. Ich finde halt den Tipp, und ich weiß nicht mehr, in welchem YouTube-Video ich ihn mal gehört habe, aber halt auch von einem, ich weiß, dass es von der Alexa Dunn war, die ja auch Verlagsautorin ist, also professionelle Autorin, die halt auf Genre schreibt.
Mhm.
Und sie formulierte das irgendwie so, finde die größtmögliche Schnittmenge zwischen dem, was du schreiben willst, und dem, was dem Genre entspricht.
Mhm.
Und das fand ich eigentlich ganz pragmatisch. Damit konnte ich was anfangen.
Mhm.
Ja, weil es ist halt im Zweifelsfall so, natürlich kann man recherchieren und man kann sich gewisse Plotpunkte irgendwie raussuchen, aber ich persönlich habe meine Zweifel daran, dass daraus was zumindest was für einen selber Bereicherndes wird, wenn man tatsächlich dann sich denkt, ja, okay, jetzt habe ich so ein Strickmuster und rotz das jetzt halt hin nach Schema F. Ich sage nicht, dass ich das nicht verkaufen kann. Ich sage halt nur, wahrscheinlich wäre es für mich keine besonders bereichernde Erfahrung. Und ich habe zumindest auch von anderen gehört, dass das wohl nicht so ist.
Ja.
Es hat halt den Vorteil, wenn man sich vorher mit sowas beschäftigt, dass man, und das haben wir ja eingangs gesagt, so eine gewisse schon vorhandene Zielgruppe einfach ansprechen kann.
Genau.
Wenn man jetzt allerdings feststellt, dass das, was man gerne schreiben will, gerade momentan halt nicht zu den, naja, ich sag jetzt mal angesagten Themen gehört, dann kann man sich ja immer noch denken, ich kann es vielleicht trotzdem machen, weil, das haben wir auch eben schon gesagt, Genre ist so ein bisschen zyklisch. Also es gibt Trends auf dem Buchmarkt, die sind halt relativ konstant. Ich glaube, so Romance, Thriller, Fantasy und sowas, da sind die Leserschaften relativ konstant. Da gibt es halt so ein paar Fluktuationen in den Unterkategorien, ob jetzt mal halt irgendwie mehr Urban Fantasy in ist und mehr skandinavische Thriller oder halt irgendwie mehr, keine Ahnung, Mittelerde oder so.
Mhm.
Aber das ist halt relativ konstant. Aber es gibt halt andere Kategorien, wie zum Beispiel dieses Dystopia, die halt irgendwann Anfang der 2000er mal so eine richtige Bubble hatten, so Hunger Games und so.
Und Vampire.
Und Zombies. Supernatural Romance auf jeden Fall. die dann aber irgendwie für eine ganze Weile von der Bildfläche verschwunden sind. Aber zumindest für Dystopia gibt es inzwischen wieder einen sehr großen Markt, weil wir jetzt alle über die Klimakrise reden. Und halt viele Leute sich damit beschäftigen wollen, wie denn eine dystopische Zukunft vor diesem Hintergrund aussehen
könnte. Ja, vor allem sitzen wir alle seit anderthalb Jahren in Quarantäne rum.
Das ja, ich glaube, so Virus-Pandemie-Geschichten verkaufen sich momentan nicht so gut. Ich glaube, da haben die meisten Leute keinen Bock drauf. Aber ich würde jetzt ja, jemanden, der mich fragt, soll ich denn sowas trotzdem schreiben, würde ich immer sagen, ja, wenn du da Bock drauf hast, dann schreib das auf jeden Fall. Weil wer weiß, in 5 Jahren, wenn wir alle irgendwie denken, ach, weißt du noch, Corona damals, können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht haben dann die Leute voll Bock, diese Geschichten zu lesen, in denen es halt um diese Virenpandemien geht, um halt nochmal so ein bisschen zu reflektieren, wie das alles so abgelaufen ist. Mhm. Weiß man halt nicht. Ne? Also es gibt, glaube ich, es ist genauso wie bei Mode. Es gibt halt, glaube ich, keinen Trend, der nicht irgendwann nochmal wiederkommt. Und ich würde das als Vorteil betrachten. Deswegen ist das in meiner Vorteilliste mit drin.
Okay.
dass halt ne Genre insofern nicht so restriktiv ist, dass es dich einschränkt in dem, was du machen kannst. Es ist halt einfach nur eine Modeerscheinung manchmal und sollte aber niemanden davon abhalten zu schreiben, was er oder sie gerne schreiben will, weil irgendwann kommt alles wieder und wenn es Retro ist, ist doch egal.
Genau, und das, ja. Na, das war jetzt auch schon wieder recht an der Grenze zum Thema Authentizität, die ich vorhin schon erwähnt habe, weil, ne, schreibe ich das jetzt, weil ich das schreiben will, oder schreibe ich das, weil das ist gerade das total angesagte Buch, das total angesagte Trop? Ne, ist ja irgendwie, wenn Twilight so geboomt hat. Ich weiß nicht, ob unsere Hörerinnen das schon gelesen haben zu der Zeit. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen
Twilight
her.
Twilight Renaissance, Schätzchen, ist die letzten 2 Jahre wieder komplett in. Also jeder weiß,
stimmt,
was Twilight ist.
Na gut, okay. Da sieht man wieder, dass ich irgendwie überhaupt nicht mehr up to date bin mit den hippen Kids. Ja. Ich bin aber jetzt auch in den späten 30ern, a woman in her late 30s, habe ich letztens gelesen und dachte mir so, so eine Matrone, und dachte mir dann nur, scheiße, ich bin in den späten 30ern.
Ja, ist alles.
Okay, egal.
Alles relativ.
Aber jedenfalls, wenn man halt auf Genre schreibt, ist auch eine Gefahr, dass man eben sich selbst und die eigene Geschichte und die eigenen Charaktere und das, was einem selber wichtig ist, so ein bisschen verliert in dem Bedürfnis, dem Genre gerecht zu werden und dafür zu sorgen, dass die Leute das dann auch lesen wollen und dass dann auch ganz bestimmt definitiv zu 100% perfekt dieses Genre ist, weil es halt auch, denke ich mal, viele Anfänger gibt, die nicht so verstanden haben, dass Genre doch auch ein flexibler Begriff ist. Mhm. Und das.
Es ist halt so ein zusätzliches Level von Threat-Modeling manchmal auch. Ne? Ich muss diesen Begriff jetzt immer verwenden, seit ich den von dir gelernt habe, weil er so unfassbar zutreffend ist.
Ja, erklär doch mal, was ist Threat-Modeling? Ich meine, ich weiß
ja,
das aber.
Es ist halt die negative Antizipation möglicher Konsequenzen. Ne? Also normalerweise macht man sich halt als schreibende Person schon genug Kopf darum, wird das irgendwer mögen und ist das hier irgendwie doof oder ist diese Dispo irgendwie unlogisch und bla. Und wenn dann halt auch noch dazu kommt, so habe ich jetzt irgendwie die Trope-Erwartungen all meiner potenziellen Leser erfüllt.
Genau.
Mal ganz davon abgesehen,
sämtliche Romance-Leser müssen dieses Buch lieben, sonst habe ich versagt.
Sowohl ist das vielleicht einfach so eine Art zusätzlicher innerer Kritiker, den man nicht braucht.
Genau, und der einen halt eben dazu verleitet, die eigene Geschichte zurückzustellen, dem Publikum zuliebe, und dann halt auch Authentizität verliert und sich selbst verliert, weil ja, man eben nicht mehr aus sich selber so herausschreibt, was man selber gerne schreiben möchte und was die Charaktere tun möchten, was denen entspricht, sondern eben, ja, es ist Romance und da muss Eifersucht und deshalb jetzt Eifersucht. Und das ist dann keine authentische Geschichte mehr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das dann im Nachhinein noch sonderlich gut anfühlt und man sich dann irgendwann fragt, warum habe ich denn überhaupt keinen Bock mehr, Romance zu schreiben? Ich habe das doch eigentlich mal total geliebt. Warum hängt mir das jetzt so zum Hals raus? Und das ist eben, wenn man die eigene
Authentizität ist fast so schlimm wie Specificity, stelle ich fest.
Spezifizität. Genau, egal, aber jedenfalls, ne?
Anyway.
Andererseits würde ich sagen, hilft einem Genre und die Auswahl an Tropes, die es da gibt, vielleicht auch, sich selbst so ein bisschen zu finden. Als Autorin und zu finden, was einem eigentlich gefällt, was einen reizt. Und da, wenn man.
Ja, das denke ich, das war so ein bisschen so dieses, ne, das war so ein bisschen so der Vibe, den ich halt von diesem, ne, finde halt so die größtmögliche Schnittmenge Tipp halt irgendwie so bekommen habe, weil manchmal ist es ja auch einfach so, wenn man noch nicht so geübt darin ist, irgendwie Geschichten zu entwickeln, dass man schon mal so vor der Wand steht. Ne? Ich meine, wir haben eine ganze Folge dazu gemacht, wie man so einen Plot weiterentwickelt.
Ja.
Weil und auch, man einfach ab und zu schon mal steht so, ja, und was passiert denn jetzt?
Ja, vor allem, wenn man zwar eine Dreiaktstruktur hat oder irgendwie das Beatsheet, aber es fehlt halt noch irgendwie so Inhalt, um diese ganzen Dinge zu füllen. Und da ist Genre halt so ein bisschen, ist halt wie so eine Bonbon-Tüte. Und da gehst du dann hin und suchst dir die Bonbons zusammen, die dir schmecken. Und musst eben nicht irgendwie erst noch das Bonbon-Machen neu erfinden.
Ja, und ich meine, man kann ja tatsächlich dann zu dem Schluss kommen, okay, was halt hier irgendwie in meinem zweiten Teil von Akt 2 oder so vom Anfang von Akt 3 halt irgendwie noch fehlt, ist halt irgendwie so ein bisschen Konflikt zwischen den Charakteren, damit die nicht irgendwie vom Midpoint aus irgendwie so ohne Widerstände auf ihr Happily Ever After zu rollen. Das ist ja irgendwie langweilig.
Machen wir doch ein Missverständnis rein.
Na, also mein positives Beispiel wäre jetzt gewesen, dass man sich dann halt überlegt, so ja, okay, aber welche legitimen Konflikte könnten diese Leute denn haben?
Ja, legitime Konflikte, das ist der Punkt,
legitim. Wir haben halt zwei sehr lange Folgen gemacht zu möglichen Konflikten zwischen Charakteren. Und natürlich kann man die auf der negativen Seite, kann man die irgendwie halbarschig abreißen, weil das halt irgendwie zum Genre gehört, muss das da jetzt irgendwie noch rein.
Mhm.
Aber auf der positiven Seite kann es einem auch helfen, wenn man halt sagt so, ja, irgendwie fehlt da noch was. Und dann denkt man sich so, ja, komisch. Die meisten Geschichten, die so gestrickt sind, haben noch irgendwie eine irgendwie geartete Konfliktsituation an dieser Stelle. Gucke ich mir doch mal an, was halt irgendwie so authentisch in meine Geschichte noch reinpassen könnte. Weil wenn man das so rum aufzieht, glaube ich, kann das tatsächlich was werden.
Ja,
da
oder
kann
welche,
es auch hilfreich sein.
Oder welche diversen Konflikte gibt es denn so in der typischen Romance-Novel? Es muss ja nicht unbedingt das aus dem Arsch gezogene Eifersuchtsdrama sein, sondern es kann ja irgendwie ein anderer Konfliktpunkt sein, den man unter den Tropes, unter der Überkategorie Romance dann findet. Ja.
Ja.
Aber ist das denn dann noch originell, Ela?
Ja, das haben wir ja jetzt in der Tropes-Folge auch schon irgendwie runtergedeselt, ne? Wenn man es genug verallgemeinert, ist nichts auf dieser Welt originell. Ja. Weil jedes einzelne Heldenreisebuch funktioniert gleich. Jedes einzelne Fantasybuch funktioniert gleich. Held bekommt ein Problem, Held löst Problem. Am Ende gewinnen die Guten.
Oder also, auch nicht.
Gut. Oder auch nicht. Aber meistens gewinnen die Guten. Oder zumindest, ich glaube, das war mein Beispiel für Actionfilme. Ne? So. Typ bekommt ein Problem gestellt und am Ende gewinnen die Guten. Ist halt die Handlung von so ziemlich 90% aller Actionfilme.
Aha. Und Romance.
Guck ich das?
Zwei Leute verknallen sich.
Ja.
Vielleicht noch eine dritte Person.
Und sind am Ende in irgendeiner Form zusammen. So.
Genau.
Hält uns das jetzt irgendwie ab? Also ich persönlich habe das noch nicht festgestellt, dass nur weil ich mir denken kann, dass in irgendwie einem Stirb-Langsam-Film am Ende wohl die Guten gewinnen werden, dass mir das weniger Spaß macht, diesen Film zu gucken.
Es geht um die Reise.
Es geht nicht darum, irgendwie absurde Überraschungen zu erleben. Also zumindest mir jetzt nicht.
Naja, frag mal jetzt Rilla.
Meistens finde ich die aber störend und deswegen mag ich keine Thriller. Ist jetzt vielleicht ein bisschen am Thema vorbei. Nein, also Originalität, wie gesagt, ich bleibe dabei. Originalität ist ein Mythos. Ändert meine Meinung, wenn ihr könnt. Ja, Originalität besteht daraus, dass man Dinge auf eine individuelle Weise kombiniert und nicht dass man das Rad neu erfindet.
Genau. Andererseits.
Man muss das Rad neu erfinden. Wir haben das Rad schon. Es reicht, wenn man es pink anmalt.
Genau. Oder mit Blümchen. Oder auch nicht. Oder was auch immer. Da kommen dann Leute wie du rein, die Genre schreiben, ohne Ahnung von dem Genre zu haben. Weil aus dieser Naivität kann dann wieder Innovation entstehen. Weil, okay, du weißt, in einem Krimi irgendwer stirbt und dann ermittelt jemand. Aber wenn du sonst nichts über die Genre-Erwartungen weißt, dann erfindest du im Grunde das Rad neu, weil du wusstest nicht, dass es das Rad gibt. Und dann baust du ein Rad und stellst dann zwar nachher fest, so, oh, das gab's ja schon. Aber du hast es trotzdem neu erfunden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dein Rad anders ist als alle vorher dagewesenen Räder, ist vergleichsweise hoch. Und sei es nur irgendwie in den Details. Das heißt, ne, unter Umständen kann es auch hilfreich sein, das Genre nicht zu recherchieren, wenn man auf Genre schreiben will, wenn man innovativ sein will. So, aber ja.
Ja, wie gesagt, es ist halt, ich kann halt bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass halt viele Leute, die ihre Schreibtipps halt vor allen Dingen auf Leute ausrichten, die das zum Beruf machen wollen, natürlich so ein bisschen auf dieser Nummer-Sicher-Schiene fahren. Mhm. Das ist halt genauso wie bei Serien, die irgendwie in jeder Staffel denselben Status quo irgendwie immer wieder herstellen und die Charaktere immer wieder zum Leben erwachen, weil das ist halt die bekannte Formel. Wir haben da dieses bestehende Fandom, das diese bekannte Formel toll findet. Und es wäre jetzt natürlich ein Risiko, von dieser bekannten Formel abzuweichen, weil dann wissen wir ja nicht, ob das halt, ne, das Publikum halt irgendwie so mitträgt. Von daher, ja, kann ich nachvollziehen, dass wenn dein Anliegen tatsächlich ist, Leuten zu erzählen, wie sie am sichersten fahren, wenn es darum geht, halt möglichst viele Bücher zu verkaufen. Also wenn das die Definition von Erfolg und Erfüllung ist, die man jetzt halt irgendwie an sein kreatives Schaffen anlegt, was ja legitim ist, kann ich das nachvollziehen. Dass man sagt, so ja, die meisten Leute sind wahrscheinlich nicht traurig darüber, wenn mal irgendwie was Größeres, Innovatives passiert, aber die Gefahr, dass es halt vielen Leuten auch einfach nicht gefällt, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, sind halt sehr hoch. Mhm. Also erstmal, ne, auf Nummer sicher schreiben. Wenn man das, also ne, mit diesem Ding im Hinterkopf, sofern es sich denn mit dem überschneidet, was man auch schreiben will, habe ich da gar nichts gegen. Weil, ne, vielleicht ist es ja so, vielleicht ist es halt so, dass wenn jemand wie Alexa Dunn zum Beispiel, die ja sagt, sie liest halt irgendwie so 20, 30 Thriller jedes halbe Jahr, weil sie halt einfach dieses Genre liebt und halt genau das reproduziert, was in diesem Genre halt passiert, dann denke ich mir, dann macht sie das wahrscheinlich, weil ihr das wirklich Spaß macht. Mhm. So. Dann weiß ich, dass ich ihre Bücher nicht unbedingt lesen will, weil ich keine Thriller lese. Aber ist ja egal. Ne? Du lebst und atmest halt in diesem Genre und machst halt das, was dir selber gefällt. Das ist, finde ich, völlig in Ordnung. Und wie gesagt, du hast halt insofern natürlich so eine sichere Kugel zu schieben, als dass es halt eine vorgefertigte Zielgruppe gibt, die halt genau dieselben Tropes mag, die du magst und deswegen genau dieselben Tropes liest, die du auch schreibst.
Mhm.
Wenn man wie ich ist, dann hat man kein Lieblingsgenre, das man so liest, sondern ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig veranlagt.
Vielleicht solltest du auch mal anfangen, nicht in Genre zu denken, sondern in Tropes, wenn du dir suchst, welche Bücher du lesen möchtest.
Ja, ich meine, ich suche ja meine Bücher normalerweise auch nicht nach Genre aus. Von daher fängt es halt da schon an. Und wie gesagt, also für mich ist es halt einfach so, dass ich manchmal einfach gerne ausprobiere, Plotpunkte, wie zum Beispiel ne, so eine Mordermittlung halt einfach einzubauen in eine Geschichte, die mir gefällt.
Mhm.
Und ja, ich lebe dann damit, dass die Erwartungen von 80% der Leserschaft vielleicht nicht erfüllt. Es ist halt immer so, du hast halt die Chance, irgendwie so ein bisschen was Innovatives zu machen und du hast halt die Chance, dass das den Leuten gerade deswegen gefällt, weil es halt mal was anderes ist. Du läufst aber Gefahr, dass es halt auch eben vielen Leuten nicht gefällt, weil es ihre Erwartungen nicht bestätigt oder befriedigt hat.
Aber so ist und das, wenn man Teil der Avantgarde
ist. So ist das. Ne? Und ja, so ist das. Aber wie gesagt, ich befinde mich halt in der Situation, dass ich nicht darüber nachdenken muss, ob ich irgendwie ganz, ganz furchtbar reich werde und ganz viele Bücher verkaufe. Deswegen leiste ich mir einfach den Luxus, darauf zu scheißen.
Mhm.
Es ist ein Luxus. Man muss das so sehen. Weil es kann sich halt, also nur wie gesagt, wenn das halt dein Lebensplan ist, das zu deinem Beruf zu machen, dann kannst du es dir eventuell nicht leisten, dass es dir egal ist, ob das nächste Buch halt floppt oder nicht.
Mhm.
Aber ja, also ich bin der Überzeugung, wenn man es sich leisten kann, also mir macht es sehr viel Spaß, weil ich tatsächlich auch lerne dadurch, dass ich immer wieder Sachen mache, von denen ich keine Ahnung habe. Oder also in dem Sinne, dass ich halt irgendwie anfange, in Genre zu schreiben, die ich eigentlich nicht gerne lese. Ich lerne daraus auch, warum ich die nicht gerne lese. Was mir halt an diesen Geschichten immer fehlt.
Mhm.
So, ne, also an den klassisch strukturierten, genre-typischen Geschichten. Und das mag man jetzt so ein bisschen egomanisch finden, weil eigentlich hilft das nur meiner Selbsterkenntnis, aber sonst niemandem.
Mhm.
Aber ich persönlich finde es immer spannend, Dinge über mich zu lernen. Es ist,
ja, ich meine, du bist ja auch die interessanteste Person, mit der du es so im Allgemeinen zu tun hast, oder?
Also zumindest zwei der fünf inneren Stimmen stimmen dir jetzt zu. Ich weiß nicht, was die anderen drei machen. Die schlafen wahrscheinlich schon.
Popeln in der Nase.
Ja, war jetzt so ein bisschen rambly. Bitte formuliere ein besseres Schlusswort, weil das ging jetzt gerade gar nicht.
Genre ist ein zweischneidiges Schwert, so wie, glaube ich, auch Tropes. Habe ich das da auch schon gesagt? Habe ich da mein Schlusswort auch mit zweischneidigem Schwert angefangen?
Ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht mehr.
Also
bei Tropes war irgendwie die Reihenfolge falsch und dann war ich völlig verwirrt und habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt.
Stimmt.
Irgendwie sowas. Ja, aber Genre, ja. Gibt's halt und unter gewissen Umständen braucht man sie, unter gewissen Umständen können sie hilfreich sein, unter anderen Umständen oder ja, sind sie eher nicht so hilfreich. Man muss halt wissen, was man tut. Oder macht man das und dann wird das schon. Und dann, genau. Und dann, ja, ist halt nachher dann was so oder so und oh mein Gott. Ja. Weiß ich jetzt
ich glaube,
auch nicht.
Wir leben jetzt einfach mal damit, dass unsere Eloquenz für heute aufgebraucht
ist. Ja, es ist auch verdammt warm hier. Das möchte ich zu meiner Verteidigung mal kurz anmerken.
Das stimmt. Sommer ist schwierig.
Aber es
deswegen
ist halt,
wollten wir ja eigentlich auch ganz chillaxed bleiben.
Genau.
Ne? Also wollen wir das jetzt nicht kaputt machen.
Ja, Genre ist halt einfach so ein Ding. Und Ja.
Man kann nicht ohne leben oder man kommt schwer dran vorbei, aber das, man kann es sich zunutze machen. Ne?
Genau. Ja, unter gewissen Umständen. Ich meine, wenn man nur für sich selber schreibt, dann kann es einem total egal sein. Aber
ja,
sobald man irgendwie... Genre ist eine Möglichkeit, mit einer Zielgruppe zu kommunizieren, ohne dass sie vorher das Buch tatsächlich gelesen haben muss.
Ja.
Ja.
Das würde ich so unterschreiben.
Danke. Okay.
So, soll ich dann noch kurz so erzählen, was wir beim nächsten Mal machen, damit wir danach irgendwie uns irgendwie in die Pfütze zerfließen können, in der wir uns auflösen wollen?
Ja, ja.
Also
Aha-Moment.
Beim nächsten Mal reden wir über Erkenntnisse. Ich weiß, das klingt jetzt merkwürdig, weil theoretisch reden wir immer über Erkenntnisse, aber
Erkenntnisse
wir reden tatsächlich ganz spezifisch, genau, über die Erkenntnisfindungsprozesse unserer Charaktere und so ein paar Tipps, wie man es machen soll und so ein paar Rants, wie man es vielleicht nicht machen soll. Also zumindest zu letzterem fällt mir irgendwie sehr viel mehr ein, aber das sehen wir dann.
Mhm.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, zu dem ich hoffentlich ein bisschen was beitragen kann. Aber ich bin auf jeden Fall schon sehr vorfreudig, weil im Zweifelsfall, selbst wenn ich nichts beitragen kann, lerne ich ja vielleicht was.
Ja, schauen wir mal. Ich hoffe, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, ist es nicht so warm oder ich habe mich an die Hitze gewöhnt. Dann kommen vielleicht nicht so viele Versprecher.
Vielleicht machen wir auch einfach den neuen Trend Podcasting in der Eiswanne auf.
Podcast aus dem
Wir werden Podcast. Es erleben. In diesem Sinne, bis demnächst.
Ciao, ciao.